Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am Reformationstag. Ob zu Hause, beim Anhören unserer Audiodatei oder natürlich auch hier in Live bei uns in der Johanneskirche. Ich grüße Sie alle mit dem Wochenspruch aus dem 1. Korintherbrief im Kapitel 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Heute am Reformationstag besinnen wir uns auf die Wurzeln unseres Glaubens. Wir besinnen uns auf unsere Herkunft und feiern Bekenntnis und Geburtstag der evangelischen Kirche zugleich. Besonders begrüßen möchte ich heute die Mitglieder des Posaunenchors mit ihrem Leiter Andreas Sauerteig, die den Gottesdienst musikalisch begleiten werden. Vielen Dank dafür. Es ist schön, dass wir auch trotz der weiteren Einschränkung gemeinsam Gottesdienst feiern können. Bitte beachten Sie weiterhin das Hygienekonzept und behalten auch während des Gottesdienstes die Mund-Nasen-Maske auf, damit wir uns alle gegenseitig schützen. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Reformationstag.
Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen. Unsere Augen sie nicht sehen. Gott, lass dein Heil uns schauen, auf nichts Vergängliches trauen, nicht Eitelkeit uns freuen. Lass uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein. feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bete mit Worten aus Psalm 46. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen. Darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Wir beten weiter. Gott, wie sehr sehnen wir uns danach, gerade jetzt, dass wir mitten im Toben und Wüten dieser Welt einen Zufluchtsort hätten, einen Ort, an dem wir ausruhen und neue Kraft schöpfen können. Dein Wort will uns den Weg zu diesem Ort zeigen, in uns und um uns. Dein Wort will in uns neues Vertrauen wecken, so wie einst. Wir bitten dich, schenke uns und deiner Kirche auch heute den Widerstandsgeist, den wir so nötig haben, um alles anzusprechen, was im Argen liegt in dieser Welt. Lass uns nicht müde werden, um die Wahrheit zu streiten und nicht denen das Feld überlassen, die mit allzu einfachen Antworten die Fragen zum Verstummen bringen wollen. Lass uns Quälgeister im Streit um deine Wahrheit sein, gib uns Kraft und Ausdauer, wo sie nötig sind, und schenk uns Orte und Menschen, bei denen wir auftanken und uns neu vergewissern können, wenn wir Trost und Orientierung brauchen. Lass uns gemeinsam Suchende und Fragende bleiben, damit wir deiner Wahrheit nachjagen, sie nicht in unserem Besitz wähnen, sondern immer neu Suchende, Fragende und Liebende bleiben. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir hören auf das Evangelium dieses Reformationstags.
Das Evangelium für heute Abend steht im Matthäus-Evangelium, im Kapitel 5, die Verse 1 bis 10. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg, und er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistig arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Wir antworten auf das Evangelium mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, nächste Woche Sonntag beginnt die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland und sie beschäftigt sich mit nicht weniger als der Frage nach der Zukunft der Kirche in einer Zeit des Umbruchs. Eine Zeit des Umbruchs, ich glaube, das ist uns unmittelbar deutlich, dass wir uns in einer solchen Zeit befinden, nicht nur was die Corona-Pandemie angeht, sondern auch was viele gesellschaftspolitische Entwicklungen angeht. Wir schauen auf die Wahl in Amerika, wir schauen auf Entwicklungen, auf Streit, auf Linien des Zwists auch in unserer Gesellschaft. Wir fragen uns, wie wird es weitergehen? Werden wir zusammenbleiben? Wenn sich die Kirche mit ihrer Zukunft beschäftigt, dann tut sie das in guter Tradition, denn schon vor 500 Jahren hat Martin Luther damals sehr eindringlich nach der Zukunft seiner Kirche gefragt und er hat auch sehr deutlich gesagt, so nicht weiter. Manchmal kann man den Eindruck haben, dass die Diskussion um äußere Formen die Diskussion um Inhalte überlagert. Zum Beispiel wird ganz häufig darüber nachgedacht, gestritten, geschrieben oder auch begeistert geschwärmt davon, dass die Kirche doch digitaler werden müsste. Die Synode macht jetzt den Anfang, nolens volens, ohne dass es so geplant war. Sie tagt digital, weil die Menschen sich in so großer Zahl gar nicht mehr real treffen können. Aber digitale Formate, das sind ja auch Formate der Verkündigung, Formate der Kommunikation. Sie alle kennen das, Twitter, Instagram, Facebook und so weiter. Und manchmal könnte man den Eindruck haben, dass die Diskussion darüber, wie wir kommunizieren, die Diskussion über den Inhalt überlagert oder anders gesagt, dass wir darin unser Heil suchen, dass wir möglichst modern zu den Menschen kommen und dann kommen die Menschen schon wieder zu uns. Ich versuche heute mal den umgekehrten Weg. Ich stelle mir mit Ihnen gemeinsam die Frage, wie würde Martin Luther denn heute kommunizieren? Und was könnte diese Form der Kommunikation uns über den Inhalt unseres Glaubens sagen, beziehungsweise welche Anstöße, welche Impulse von der Form moderner Kommunikation könnte Martin Luther auch inhaltlich aufgegriffen haben? Alles rein spekulativ, aber vielleicht haben Sie Lust, diesen Weg heute Abend einmal mit mir zu gehen. Wie würde sich Martin Luther heute zu Wort melden? Wie würde er seiner Kirche ins Gewissen reden? Würde er dazu die neuen Medien nutzen? Postings auf Twitter, Facebook, YouTube, Instagram? Wenn ich so frage, dann ahnen Sie meine Antwort. Ich glaube ja. Wenn man sich in Erinnerung ruft, wie sehr Martin Luther von der Medienrevolution seiner Zeit beeinflusst war und wie sehr der Erfolg seiner Schriften und Ideen genau von dieser Medienrevolution seiner Zeit abhängig war, allem voran natürlich von der Erfindung des Buchdrucks und der Flugschriften, die dann möglich waren, dann kann man nur sagen, klar, hätte Martin Luther ganz bestimmt auch heute diese neuen Medien genutzt. Vielleicht wäre er sogar einer der Ersten gewesen, der seine Predigten und Dispute versucht hätte, mal auf Twitter Botschaften runterzubrechen oder vielleicht eher die etwas längeren Formate, Video, Vlogs, Tagebücher, YouTube-Kanäle, wo man sein Charisma und seinen Charme und seine Werf auch wirklich erleben kann. Luther hat sich zeitlebens dafür eingesetzt, dass das, was ihn bewegt hat, die gute Botschaft des Evangeliums, so wie er sie verstanden hat und so wie er sie befreit hat, von dem, was er für falsche Zwänge und falsche Vorgaben der Kirche hielt, dass diese gute Botschaft des Evangeliums wirklich die Menschen erreicht, und zwar dort, wo sie sind und so, wie sie sind, in ihrem Alltag, in den Küchentischen, in den Kneipen, in den Werkstätten, auf den Straßen. Er hat Lieder gedichtet, er hat die Bibel ins Deutsche übersetzt, er hat den Glauben ins Gespräch gebracht. Mit der Länge der Nachrichten und Postings in diesen kurzlebigen Medien hätte er vermutlich, so wie wir als Kirche heute auch, seine Probleme. Wir versuchen das irgendwie modern anschlussfähig zu sein, aber oft gelingt uns das nur so halb gut. Ein vollmundig deftiger lutherischer Sermon in 140 Zeichen als Twitter-Botschaft, eine Schmäh- und Verteidigungsschrift als Statusmeldung in WhatsApp oder bei Facebook oder als Foto mit Mini-Text darunter, wäre zumindest eine Herausforderung. Vielleicht hätte er es eher, wie gesagt, mit Podcasts wie Drosten dieser Tage oder mit Videobotschaften versucht. Aber ich bin mir sicher, als Follower und Kommentator von Papst, Kurie, Bischöfen und Priestern wären seine Kommentare salzig und deftig und kurz und knackig und auch gefürchtet gewesen. Täglich regnet es lutherische Schriften, hat schon damals entnervt der päpstliche Gesandte an seinen Chef in Rom geschrieben, und er hatte recht. Luther war quasi omnipräsent in den Medien. Er meldete sich zu allem und jedem überall zu Wort, und er war sowas wie ein damaliger Medienstar. Aber ein Produkt, eine Folge dieser Art der Kommunikation, wie sie heute in den sozialen Medien, in den sogenannten sozialen Medien, also auf Plattformen wie Facebook oder Instagram oder auch in unseren WhatsApp-Meldungen oder auf YouTube geschieht, eine dieser Folgen, mit denen hätte er sich hoffentlich näher auseinandergesetzt. Ich meine die sogenannte Wolke der Zeugen. Die Wolke der Zeugen ist ein biblischer Begriff. Die Wolke der Zeugen, das ist ein Begriff aus dem Hebräerbrief im Neuen Testament. Und da meint der Verfasser damit all diejenigen, die uns im Glauben vorausgegangen sind, die Märtyrer und die Heiligen, all diejenigen, die so die Überzeugung des Verfassers mit ihrem Leben Anstoß waren oder Vorbild und die uns durch diese Taten, durch diese Worte, die sie gesprochen haben, auch heute noch irgendwie umgeben und damit unser Handeln, unser Tun und Lassen begleiten und irgendwie auch beeinflussen. Die Vorstellung von einer solchen Wolke der Zeugen ist uns heute vermutlich so wenig fremd wie wenigen anderen Generationen vor uns. Denn genau das ist es doch, was mit den Kommentatoren in den sozialen Medien passiert. Wir sind ständig, wenn wir uns dort bewegen, von einer Wolke der Zeugen umgeben. Sobald wir einen Status auf WhatsApp posten, können wir sehen, wer ihn alles angeklickt hat. Sobald wir eine Meldung ins Internet stellen, werden darauf Kommentare abgegeben, wird man darauf angesprochen. Auch wenn wir nur ganz zufällige Spuren im Internet hinterlassen, gar nicht selber dort tätig werden, sind wir noch jahrelang zu finden und damit von einer Wolke von Zeugen umgeben. Alle zufälligen Leser, alle Follower, alle diejenigen, die diese Medien benutzen und auch wir, wenn wir draufklicken, wenn wir liken oder disliken, Daumen hoch, Daumen runter, wenn wir teilen oder ignorieren oder auch nur, wenn wir die Nachrichten verfolgen und uns dazu eine Meinung bilden, gehören wir zu dieser Wolke von Zeugen, mit der jeder und jede von uns ganz unwillkürlich lebt. Viele, nicht nur Jugendliche, machen sich sehr schnell abhängig davon, wie viele Likes und Kommentare sie auf einen Beitrag erhalten, für wie viele dieser Beiträge sie positive Rückmeldungen bekommen, und sie richten dann ihre Postings danach aus. Und ich glaube, das genau ist eine Gefahr in dieser so schnelllebigen und so sehr auf Rückmeldungen angelegten Art der Kommunikation in dieser virtuellen Welt, dass wir uns danach richten, wie wir gehört werden wollen, wie die Menschen uns hören wollen. Und ich fürchte und ahne, dass auch wir als Kirche davon nicht frei sind. Was ist eigentlich real? Was ist virtuell in unserer heutigen Zeit? Das vermischt sich ja auch. Likes und Kommentare, Daumen hoch, Daumen runter, das sind ja nicht nur irgendwelche komischen Vorgänge im Internet, das sind ja reale Menschen, die dahinter stehen, die sich auch so äußern, auch wenn wir sie manchmal kaum wahrnehmen oder manchmal erschrocken sind, wer denn manche Dinge gesehen hat, die wir irgendwo veröffentlicht haben. Manche davon tun uns gut, sie spornen uns an, sie geben uns Rückmeldungen, sie helfen uns, Dinge zu formulieren, den Blick zu fokussieren, manche Dinge zu fassen erst überhaupt einmal oder zu beschreiben. Und für manche ist ja auch dieses Posten so eine Art Tagebuch, mit dem sie sich über ihre eigentlichen Motive, ihre Tagesabläufe und auch über ihre Gedanken klar werden. Auch viele Theologinnen und Theologen führen solche Internet-Tagebücher, Vlogs, Blogs, mit denen sie Menschen begleiten und ihnen jeden Tag einen Impuls geben. Und es kann auch gut tun, sich so begleitet zu fühlen. Es durchmischt sich, die reale und die virtuelle Realität. Aber wenn wir uns davon zu sehr abhängig machen, wenn diese Form des Likens und Dislikens zu der eigentlichen Bewertung unserer Tätigkeiten wird, dann wird das jüngste Gericht, das endgültige Urteil über unser Leben schon in dieses Leben hineingeholt. Und es ist manchmal härter, als jeder direkte Dialog es sein könnte. Sie alle wissen das, wie hart der Ton im Internet manchmal ist. Und viele Sozialwissenschaftler äußern die Vermutung, dass mit der sozialen Kontrolle im Netz, aber auch in unseren Nachbarschaften oder in den Bezügen, in denen wir uns täglich bewegen, schon so eine Art Endgericht in unser Leben gerückt ist und wir deswegen gar nicht mehr so sehr auf das Endgericht am Ende der Zeiten warten. Und ich glaube, spätestens hier wäre der Punkt, wo Martin Luther über die Form der Kommunikation in den modernen Medien auch über Inhalte ins Gespräch und ins Nachdenken käme. So selbstbewusst und unerschrocken und gewiss auch selbstverliebt er Zeit seines Lebens hin und wieder aufgetreten ist, so sehr wusste er auch, wir sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhms, den wir vor Gott haben sollten. Einer der Stellen aus dem Paulusbrief, die er besonders gern zitiert hat. So sehr er sich für die Verteidigung seiner Überzeugungen selbst mit den hochrangigsten und mächtigsten Menschen seiner Zeit anlegte, so sehr konnte er auch an sich und seiner Verfassung verzweifeln und noch im Jahr 1522 auf dem Höhepunkt der Reformation und des Erfolgs seiner Bewegung schrieb er: Ich bitte, man wollt meines Namens geschweigen und sich nicht lutherisch, sondern Christen heißen. Was ist Luther? Ist doch die Lehre nicht mein, so bin ich auch für niemand gekreuzigt. Wie käme denn ich, armer, stinkender Madensack, dazu, dass man die Kinder Christi sollte mit meinem heillosen Namen nennen? Luther wandte sich hier also explizit dagegen, dass man ihn feierte und bejubelte, ihn, das religiöse Genie, den Vorkämpfer für moderne Geistesfreiheit oder gar den ewigen Deutschen, wie er in späteren unseligen Zeiten tituliert worden ist. Er eignet sich gut als Heldenfigur, unser Luther, aber wir sollten da vorsichtig sein. Luther selbst war immer daran gelegen, so eitel und selbstverliebt er auch auftreten konnte, von sich auf die Sache zu verweisen, um die es ihm gegangen ist. Die Sache Christi, das Evangelium, für dessen Verbreitung er etliche Schmähungen, üble Nachreden, Hasskommentare und Daumen runter geerntet hat. Was wir also tun oder wozu wir versucht sind, wenn wir die modernen Medien nutzen oder auch nur, wenn wir uns mit unserem Nachbarn unterhalten, dazu braucht es gar kein Internet, uns so gut darzustellen wie nur möglich, die Schokoladenseiten zu zeigen, nur anerkannte und beliebte Meinungen zu posten, um möglichst viele Likes zu kassieren, das ist, sagt Luther, nicht nötig, ja sogar verwerflich. Und auch wenn sie und gerade weil sie die modernen Medien nutzt, sollte sich unsere Kirche dieses Denken immer wieder vor Augen führen und auch heiße Eisen weiter anpacken. Auch wenn viele Hasskommentare darunter stehen, sich einsetzen für Menschen auf der Flucht, für Menschen, die im Mittelmeer ertrinken, für Menschen, denen es am nötigsten zum Leben fehlt. Nicht schweigen, eintreten und sich der Diskussion stellen und nicht nach Likes oder Mehrheitsmeinungen schielen. Es ist nicht nötig, sich selbst zu beschönigen, ins beste Licht zu setzen, aus 20 Bildern das Beste auszuwählen, sein eigenes Leben, seine eigene Haltung schön zu texten. Es ist nicht nötig, sich selbst besser zu machen, als man ist. Das sagt uns Luther immer wieder neu. Und die Begründung ist nicht, wie man vermuten könnte, ihr seid ja alle gleich viel wert, ihr seid alle wertvoll, ihr seid alle toll und einzigartig. Das stimmt sicher auch. Aber die Begründung ist etwas harscher. Die Begründung ist, nein, ihr seid alle gleich Madensäcke. Stinkend, hässlich, arm oder, so wie Paulus es sagt, allesamt Sünder und ermangelndes Ruhms, den wir vor Gott haben sollten. Das soll uns nicht runterziehen, aber es soll uns erden und uns ins rechte Licht setzen, ins realistische Licht. Wo bleibt also das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Aber wir brauchen es auch nicht. Wir müssen uns nicht selber rühmen, nicht selber ins rechte Licht setzen. Denn neben dem, was hier auf dieser Welt so unübersehbar und offensichtlich ist, wie hässlich wir häufig sind, wie schlecht wir unsere negativen Seiten nur kaschieren können, wie herzlos wir miteinander umgehen, neben dieser unliebsamen Wahrheit gilt gleichzeitig immer schon das andere. Gott hat uns gerecht gemacht. Er hat uns schön gemacht. Er hat die hässliche, stinkende, armselige Wirklichkeit in ihr Gegenteil verkehrt. So wie wir sind, als Sünder sind wir gleichzeitig schon gerecht. Ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Das ist der Kernsatz, die Quintessenz, von der aus sie losgegangen ist, die Reformation und Revolution Martin Luthers. Das ist der Stein des Anstoßes, den Luther neu aus dem Schatz der Bibel gehoben hat und der Anstoß war für jene Bewegung, die unsere Kirche nun seit 500 Jahren prägt und an der wir uns immer neu orientieren sollten. Und ich denke, wir tun gut daran, wenn wir sie mitnehmen, diese Erkenntnis Martin Luthers, auch in unser ganz persönliches Leben und in unsere immer digitaler und vernetzter werdende Welt, auch wenn wir über die Zukunft dieser Kirche nachdenken. Sie kann uns helfen, uns daran zu erinnern, dass alle Likes und Kommentare, real oder virtuell, alle Daumen hochs und Daumen runters, kein endgültiges Urteil über uns, unsere Person und unsere Zukunft sind. Ihr müsst nicht perfekt werden oder euch perfekt darstellen. Ihr seid es nicht und seid es schon. So lautet die Botschaft, die Luther neu aus der Bibel gehoben hat oder mit seinen eigenen Worten gesagt: Die Liebe Gottes findet das für sie Liebenswerte nicht vor, sondern schafft es. Die Quintessenz unseres Glaubens in 88 Zeichen, also geradezu Twitter-tauglich. Ich würde mir wünschen, so eine Nachricht hin und wieder auf unsere Handys, in unseren Netzwerken und in unseren Herzen zu bekommen. Und das wünsche ich uns allen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lassen Sie uns miteinander beten und wenn es möglich ist, bitte ich Sie dazu aufzustehen. Unsere engen Grenzen, unsere kurze Sicht bringen wir vor dich, Gott, und bitten dich, wandle sie in Weite. Herr, erbarme dich. Unsere ganze Ohnmacht, was uns beugt und lähmt, bringen wir vor dich, Gott, und bitten dich, wandle sie in Stärke. Herr, erbarme dich. verlorene Zutrauen, unsere Ängstlichkeit bringen wir vor dich, Gott, und bitten dich, wandle sie in Wärme. Herr, erbarme dich. Unsere tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit bringen wir vor dich, Gott, und bitten dich, wandle sie in Heimat. Herr, erbarme dich. Alles, was uns sonst bewegt und was wir auf dem Herzen haben, können wir Gott sagen und wir bringen es in die Worte des Gebetes Jesu Christi. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Bevor wir um den Segen Gottes bitten wollen, habe ich noch ein paar Informationen für Sie. Im nächsten Jahr sind wieder Kirchenvorstandswahlen. Zur Aufstellung der Kandidatenliste hat sich der Benennungsausschuss gebildet. Gerne können Sie Vorschläge für Kandidatinnen und Kandidaten bei unserem Kirchenvorstandsvorsitzenden Herrn Schulze oder auch bei unseren beiden Pfarrern abgeben. Einladen möchte ich Sie zum nächsten Gottesdienst hier in der Johanneskirche in Erbach morgen um 10 Uhr und um 11 Uhr mit Pfarrer Breitenstein. Nächste Woche, Frau Schamp hat schon gesagt, am Sonntag, dem 8.11. um 9.30 Uhr können Sie dann ganz bequem einen Gottesdienst aus der Johanneskirche anlässlich der Eröffnung der EKD-Synode mit dem Schwerpunktthema Kirche ist Zukunft im ZDF anschauen. Wir sind für den vorgesehenen Austragungsort Berlin eingesprungen, da auch das ZDF durch die verschärfte Corona-Situation nicht mehr durch die ganze Republik reisen soll. Ebenso werden die Synodalen diese Synode digital abhalten und unserem Gottesdienst zugeschaltet sein. Die Predigt hält der Berliner Bischof Christian Stäblein. Leider muss dieser Gottesdienst, wie alle Fernsehgottesdienste, ohne eine feiernde Gemeinde auskommen. Wer aber gerne in Gemeinschaft feiern möchte, kann dies am gleichen Sonntag um 18 Uhr hier auch in der Johanneskirche beim Gottesdienst, den unsere Vikarin Svenja Bruß gestaltet wird, machen. Wir bedanken uns für die Kollekte des vergangenen Sonntags, die einen Betrag von 234,42 Euro erbrachte und für die kirchenmusikalische Untermalung unserer Gottesdienste sowie technische Unterstützung bei zusätzlich benötigter Tontechnik, zum Beispiel bei Gottesdiensten im Kloster Eberbach eventuell bestimmt ist. Abends gab es dann noch einen Gottesdienst, es war der Jugendgottesdienst. Da wurde auch eine Kollekte erhoben, die einen Betrag von 32,95 Euro erbrachte und für die Flüchtlingshilfe bestimmt ist. Die heutige Kollekte ist für die Hessische Lutherstiftung bestimmt, die sich die Förderung des theologischen Nachwuchses zur Aufgabe gemacht hat. Vielen Dank schon jetzt für Ihre Spenden.
den tröstlichen Klängen des Posaunenchors. Vielen Dank nochmal für das Mitwirken. Gehen wir in diesen Abend und in den Sonntag. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.